Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Ja, ich freue mich, dass wir jetzt im Februar hier zusammenkommen. Karneval liegt hinter uns. Und Karneval ist bei euch in Köln ja schon ein großes Thema. Hier in Gelsenkirchen ist das auch für die Karnevalisten ein großes Thema.
Das stimmt,
für mich tatsächlich etwas weniger, auf jeden Fall in Bezug auf Karnevalspartys.
Mhm. Bist du nicht so jeck?
Nein, ich bin tatsächlich nicht so jeck. Das war schon damals, als ich im Kindergarten gearbeitet habe. Das war nicht immer meine Party. Aber ich finde es von der Thematik her trotzdem immer wieder spannend. Genau. Und denke jetzt gerade mit dem Blick auf die Frage, die im letzten Podcast war, was würde auf deine Not-to-Do-Liste kommen, wenn ich wüsste, es steht Karneval an und ich habe nicht mehr lange zu leben, dann würde ich sagen, ich würde keine Karnevalsparty mitnehmen.
Mhm.
Höchstens eine Party mit guten Freunden zu sagen, da mache ich noch mal sowas. Genau. Da bin ich aber wieder bei der To-Do-Liste.
Mhm. Aber stimmt jetzt, wo du sagst, ich mag eigentlich Karneval tatsächlich sehr, sehr gerne, seitdem ich in Köln und im Rheinland wohne. War früher im Sauerland auch nicht so jeck. Aber jetzt, wo du das nochmal so erzählt hast, muss man ja sagen, gibt es ja viele Volksfeste einfach, die die Menschen brauchen und gern haben. Da kann man, glaube ich, Schützenfest auch zuzählen oder das Oktoberfest oder Karneval. Wo ich auch sagen muss, ich kann das eigentlich nicht ertragen, wenn ich nicht 2 bis 3 Kölsch getrunken habe.
Mhm.
Und das ist doch eigentlich doof, dass man in so einer absurden Situation ist, alle sind verkleidet und dann läuft Karnevalsmusik und eigentlich kann man es nur ertragen, wenn man Kölsch getrunken hat. Vielleicht würde ich dann doch auch auf Karneval verzichten. Stimmt. Und dann eher eine Party mit wirklich guten Freunden feiern, weil die Frage ist ja, ist Karneval wirklich so echt und authentisch und ist das nicht eigentlich immer eine Maskerade und wir verkleiden uns, um nicht wir selbst zu sein?
Um dann ausgelassen zu sein, sich vielleicht gehen zu lassen.
Mhm.
Es wird sicherlich Menschen geben, die sagen jetzt, nein, so ist Karneval für mich überhaupt nicht. Und das
total.
Ist echt das Fest des Lebens und so.
Das ist auch
und,
okay. Mhm.
Genau, und das darf hier einfach so sein. Aber du hast recht. Und das erleben wir ja in der Trauerarbeit auch. Auch als wir uns das jetzt nochmal überlegt haben, da wo wir mit Gruppen, mit Einzelpersonen darüber sprechen, gerade in dieser Zeit, auch jetzt wo Karneval vorbei ist, aber auch mittendrin in der Zeit, so dieses trage ich eine Maske, bin ich der Clown oder tue ich so, als wäre ich trauernd und ich bin das gar nicht in Wirklichkeit so. Das ist ja auch nochmal ganz spannend. Ich erlebe immer wieder Menschen hier, die sagen, weißt du, ich wollte nicht haben, dass meine Frau oder mein Mann stirbt, aber ich bin auch nicht so böse drum, weil es war keine gute Zeit mehr und ich glaube, es wäre eine Trennung gekommen und die wäre nicht gut gewesen. Die wäre nicht gut gelaufen. Ich glaube, es hätte böses Blut bis zu irgendeinem Tod hingegeben. Und die Umwelt möchte aber die traurige Witwe sehen oder einen traurigen Witwer. Und jemand, die gesagt hat, ich stand am Grab und alle haben mir gesagt, ausgerechnet dein Mann und die Jüngsten sterben zuerst. Und ihr wart doch so ein tolles Paar. Und wo sie gesagt hat, es war einfach nicht so, aber ich habe gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Oder ich habe traurige Miene zur Beerdigung gemacht, weil das so erwartet wurde.
Ja, und ich glaube, dass man das im Leben natürlich ganz generell in vielen Situationen macht, ne? Also wir spielen ja sowieso auch unterschiedliche Rollen. Du bist ja als Trauerbegleiterin vielleicht auch in einer anderen Rolle, als wenn du Kursleiterin bist oder auch wenn du Ehefrau oder Mutter oder Freundin bist. Natürlich sind wir immer in unterschiedlichen Rollen und tragen vielleicht auch zumindest so eine ganz dünne, leichte Maske irgendwie. Aber ich erlebe das auch eben wirklich sehr, sehr häufig in der Trauer, weil das wirklich dieser gesellschaftliche Druck ist, den, von dem du gesprochen hast, dass so viele Dinge von einem erwartet werden, dass man traurig ist oder eben nicht traurig ist, dass man bestimmte Dinge macht und auch so dieser Druck, der manchmal kommt von jetzt muss doch mal wieder gut sein, jetzt musst du mal wieder nach vorne gucken, ne? Und dann setzt man sich vielleicht auch die gut gelaunte Maske wieder auf, obwohl man das eigentlich noch gar nicht so empfindet.
Als du gerade sagtest, so als Trauerbegleiterin, als Kursleiterin, als Mutter, Partnerin, Freundin, Bekannte, Tochter, Schwester, da habe ich so gedacht, ich glaube, es ist vielleicht auch manchmal, dass man sowas aufsetzt wie eine Maske, eine stärkere Maske, wo man einen vielleicht überhaupt nicht erkennt. Das ist ja nochmal was anderes, ob ich so eine Plastikmaske aufsetze oder ob ich mich schminke und so eine Maske eben auflege. Oder ob ich Kleidung wechsle, so wie ich zu einer Party anders hingehe, wie ins Theater, zu einer Beerdigung anders hingehe, wie zu einem Spielnachmittag oder so, auch das nochmal, wie unterschiedlich sowas sein kann. Aber mit Maske, da meine ich schon auch so, dass ich mich anders gebe, als ich mich fühle. Dass es das Außen ein anderes ist wie das Innen.
Und ich erlebe das tatsächlich in der Trauerbegleitung sehr, sehr häufig auch im Arbeitskontext. Und vor allem bei der Frage, wie geht es dir? Das höre ich ganz, ganz oft von trauernden Menschen, dass sie so müde werden, auf diese Frage zu antworten, wie geht's dir? Und sie dann häufig einfach sagen, ist schon okay. Obwohl es nicht okay ist. Und ich glaube, ich sehe das gar nicht so kritisch, dass man manchmal so eine Maske aufhat, weil ich glaube, das ist ja auch eine Form von Selbstschutz. Manchmal möchte man sich Menschen öffnen und manchen nicht. Und bei meinen Freunden würde ich auf die Frage, wie geht's dir, immer ehrlich antworten. Meiner Therapeutin glaube ich vermutlich auch, aber Kolleginnen und Kollegen im Büro vielleicht eben nicht, weil ich vielleicht auch meine Emotionen und meine Gefühle vielleicht gerade im Büro, im Großraumbüro oder zwischen Tür und Angel in der Kaffeeküche vielleicht gar nicht zeigen möchte.
Und ich manchmal funktionieren muss und dafür das vielleicht brauche auch. Und gleichzeitig ist es halt immer wieder wichtig, dabei echt zu sein. Ich habe ein Erlebnis im Gefängnis gehabt. Ich bin im Frauengefängnis in Gelsenkirchen gewesen. Und da ging es darum, ich war eingeladen, ich sollte eine Buchlesung machen. Ich sollte mit den Frauen über Trauer reden. Und als ich mit diesen 10 Frauen da saß, es war noch die Seelsorgerin da, es war eine Organistin da, als ich mit denen da saß, habe ich gedacht, eine Buchlesung passt hier gar nicht, weil das nicht die Lebenswelt der Frauen ist, in der sie sich gerade befinden. Und ich bin dann umgeswitcht, was eben auch ein Wunsch war, der aber von der Gefängnisleitung geäußert war, etwas zu machen, wie gehe ich mit Trauer um? Und ich habe dann darüber gesprochen, wie kann ich Trauer ausdrücken, was hilft mir, Trauer rauszulassen? Und dann sagte eine Frau, wissen Sie, es geht hier nicht darum, Trauer rauszulassen. Es geht darum, dass Sie uns Tipps geben, wie kann ich besser die Trauer drin behalten. Denn wenn ich hier in der Runde, wenn ich hier sage, welches Lied macht mich emotional, welches Lied lässt mich weinen, dann sitzt heute Nacht die Zellnachbarin die ganze Zeit da und singt dieses Lied, um mich bewusst zum Heulen zu bringen. Und deswegen setze ich eine Maske auf und mache auf cool. Das hat sie nicht ganz genauso gesagt, aber genau das war das gewesen. Ich zeigt nicht, wie es innen drin aussieht, weil es wird hier ausgenutzt. Und wo ich dann plötzlich gedacht habe, ja, im Gefängnis, da werden schon auch Menschen sitzen, die empathisch sind. Die gibt es da eindeutig auch. Das habe ich kennengelernt jetzt in der jahrelangen Arbeit. Aber es sind auch sehr, sehr viele da, die eben sozial nicht sehr verträglich mit den anderen umgehen. Mhm. Und da kann es einen Wert haben, sich zu schützen mit so einer Maske und zu sagen, das ist mir ganz egal, das macht mir gar nichts aus. Mhm. Also Masken können eindeutig schützen, aber können natürlich auch eine Distanz aufbauen, die an der Stelle nicht gerechtfertigt ist. Mhm.
Du hast gerade das Funktionieren ja auch schon angesprochen, ne? Und das habe ich neulich auch in der Trauergruppe erlebt, dass eine junge Frau gesagt hat, hier fühle ich mich ja, ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, hier fühle ich mich zum ersten Mal verstanden und ich habe das Gefühl, hier kann ich ganz vorurteilsfrei reden und weinen und Gefühle zulassen. Und ich glaube auch, dass man deswegen eben oft im Alltag eine Maske trägt, weil man auch Familie oder FreundInnen davor schützen möchte und sagen möchte, ich möchte ja jetzt nicht wieder mit meiner großen Traurigkeit kommen und das Treffen, was vielleicht eigentlich ein schönes ist, vielleicht irgendwie kaputt machen ist das falsche Wort, aber du hast neulich Geburtstag gehabt, wenn du zum Geburtstagskaffeetrinken einlädst, wüsste ich auch, dass ich da eine Maske tragen würde, weil es geht ja um dich. Das heißt, wenn es mir wirklich ganz schlecht gehen würde und ich ganz tief traurig wäre, weil mein Partner mich verlassen hat, dann würde ich das ja auch da nicht rauslassen wollen.
Obwohl das wünsche ich mir nicht und das kann ich gerade auch gar nicht so glauben, dass du eine Maske aufsetzen würdest. Du würdest vielleicht eine leichte Schminkschicht auflegen.
Stimmt. Ja, doch, ja, stimmt.
Ja, aber oder du würdest auch vielleicht gar nicht zu meinem Geburtstag kommen und würdest sagen, boah, Mächte, sei mir nicht böse, aber ich habe gerade richtig Beziehungsstress. Ich glaube, mein Partner ist jetzt wirklich weg. Ich kann nicht kommen, ich würde dir das Fest vielleicht vermiesen, ich kann aber auch gar nicht feiern. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass wenn es eine Pflichtveranstaltung ist, dass man dann die Maske aufsetzt. Ich glaube, das ist so, wir sprechen ja hier nicht froh ab, was wir ganz genau sagen, sondern sind auch im Überlegen drin. Und dass wir Situationen raussuchen, wo wir denken, da tun wir vielleicht eine Maske drauf. Aber ich vermute das auf jeden Fall, dass du zu meinem Geburtstag die nicht aufsetzen würdest.
Ja, vielleicht hast du recht, dass es dann eine Form von Schminke ist, ne? Und das ist ja eigentlich auch schön und wertvoll in Begegnungen mit Menschen, wenn man eigentlich immer so sein kann, wie man ist, ne?
Wir haben eine Frauengruppe, das sind ältere Frauen, deren Kinder gestorben sind. Und diese Kinder sind die Eltern von unseren Kindern. Das heißt, da sitzen die Großmütter in einer Frühstücksgruppe, deren erwachsene Kinder gestorben sind. Das ist die Trauergruppe am Frühstückstisch, so heißt sie. Und da ist eine Frau dabei gewesen, die hat gesagt, wenn ich hier bin, dann komme ich ins Fühlen. Wenn ich hier bin, dann kann ich über Traurigkeit reden. Wir haben das Lavia Lebensweg und Trauermodell da liegen gehabt. Es ging um Begreifen, um Funktionieren, um Gefühle. Und sie hat gesagt, hier habe ich diese Zeit. Aber ich sag euch, wenn ich jetzt gleich hier rausgehe und wenn ich nach Hause fahre, auf dem Weg nach Hause, da lege ich meine Maske auf. Weil mein Mann will mich nicht weinen sehen. Mein Mann will mich nicht traurig sehen. Und wenn ich jetzt zu Hause käme und ich wäre irgendwie verweint, dann würde er sagen, das ist nicht gut, dass du da hingehst. Und sie ist tatsächlich in so einer Beziehung und auch in so einem Alter, wo das manchmal noch eine Schwierigkeit auch ist bei manchen Partnerschaften, dass der eine dem anderen sagen möchte, was man machen darf oder nicht. Und, und sie sagt, und zu Hause, da weine ich gar nicht. Und das kriegt mein Mann noch gar nicht mit. Und wo ich gedacht habe, ja, wie heftig ist das? Und in wie vielen Familien passiert es eigentlich, dass man gute Miene zum bösen Spiel macht? Dass das Kind sagt, Mama, bist du traurig? Und die Mama sagt, ah nein, mein Schatz, ich habe was ins Auge bekommen. Ja, das ist gleich wieder weg. Oder ich habe heute so Kopfschmerzen, deswegen sehe ich so aus. Und dass es Familien gibt, wo nur Theater gespielt wird, wo immer eine Maske da ist. Nicht nur zu Karneval und auch nicht, zu Karneval ist ja auch nochmal das Ding, dass du dir auch selber was aussuchen kannst. Ne? So, willst du der Clown sein? Willst du Verführer, Verführerin sein? Willst du Macht haben? Willst du als irgendeine Tierart gehen? Oder ich weiß nicht, was es da alles gibt. Das kannst du dir ja noch aussuchen, aber in so vielen Familien werden Masken getragen, die hat man sich nicht ausgesucht, die hat man vielleicht zugewiesen bekommen oder hat sich eine ausgesucht, aber die nie wieder gewechselt.
Ja, das stimmt, das erleben wir ja schon auch in der Trauerarbeit, dass ganz, ganz viele Menschen zu uns kommen oder auch hier in die Trauergruppen bei La Via kommen, weil sie sagen, ich kann mit meiner Familie nicht über den Tod reden. Und das ist ja nichts Schlechtes, sondern da sagen wir ja auch, es gibt unterschiedliche Trauertypen und jeder trauert ja auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber nichtsdestotrotz ist man natürlich, wenn vier Menschen in der Familie sind und drei gar nicht trauern und das vielleicht so ein bisschen verdrängen und eine Person die ist, die sehr viel traurig ist und dann aber das Gefühl hat, es zu Hause nicht rauszulassen, dann setzt diese Person ja auch automatisch eine Maske auf setzt dann diese Maske hier in der Trauergruppe oder in der Trauerbegleitung dann auch quasi ab.
Und dann hat das einfach einen Wert, einen Ort zu haben, wo man weiß, hier kann ich hingehen, hier kann ich darüber sprechen, hier bin ich richtig. Und das Thema Suizid, das werden wir ja auch nochmal aufgreifen. Und da erleben wir das häufig, dass dann Menschen sagen, mein Mann, der konnte andere fröhlich machen, der kam rein und der Raum hat sich erhellt im Grunde. Die Stimmung, die war immer toll gewesen. Und im Nachhinein haben wir gemerkt, aber er selber hat nie über seine Gefühle geredet. Er konnte andere so in Stimmung bringen. Oder dass man sich manchmal fragt, warum habe ich das nicht gemerkt? Warum habe ich nicht gemerkt, dass es meiner Frau so schlecht ging? Weil die Frau vielleicht immer diese Maske getragen hat und dieses nach außen darstellen, was innen drin nicht da ist, so perfekt einstudiert hat, gar nicht mal bewusst. Ja, irgendwann wird das sicherlich unbewusst. Irgendwann, ja. Ich trainiere es einfach Tag und Nacht, dass wenn ich nachts nicht schlafen kann und ich stehe auf und gehe runter in die Küche, mein Mann käme runter und würde sagen, hey, was ist los, kannst du nicht schlafen, geht's dir nicht gut? Und ich würde sagen, ach nee, es geht schon, aber ich wollte nur was zu trinken holen und in Wirklichkeit geht's mir schlecht. Wie soll es der andere merken, wenn jemand die Maske nicht abnimmt oder ich jemand vielleicht so schon auch kennengelernt habe? Und auch das kann man nicht immer dem anderen vorwerfen und sagen, du bist da unehrlich gewesen, weil es manchmal auch einfach eine Erkrankung sein kann, eine Störung sein kann, dass man vielleicht auch manchmal so groß geworden ist, dass man nie zeigen durfte, wie man wirklich fühlt, sondern immer für die anderen ein anderes Bild abgeben sollte. Genau, das ist so vielfältig einfach.
Und aber das ist ja das, was du auch ganz häufig sagst in der Trauerarbeit, dass das oder in der Trauerbegleitung, dass es so wichtig ist, diese Trauer zuzulassen oder die Gefühle der Trauer zuzulassen und dass wir aber ja eben oft in der Tat sehr, sehr viele Menschen und ich kenne in meinem Umfeld fast alle, die so erzogen worden sind, dass Weinen was Schlechtes ist, Schwäche zeigen, etwas oft was Schlechtes hat. Ne? Du nimmst dann oft das Beispiel des Kindes, was hinfällt und weint und es gibt bestimmt gute Eltern, die fragen, was brauchst du jetzt? So, was brauchst du damit, ne? Was kann ich für dich tun? Aber ich glaube, die meisten sagen, und also meine Eltern haben es auf jeden Fall gesagt, nein, nein, nicht weinen, alles wird wieder gut, bloß nicht weinen. Und da wird mir ja quasi schon angelernt oder anerzogen, dass ich in dem Moment eine Maske aufsetzen sollte, weil ich die Tränen nicht zulassen darf, nicht weinen darf, nicht schreien darf vor Schmerz. Mhm. Mhm. Da fängt ja. Das ja schon an.
Ja. Es ist, ich glaube, ich habe das auch schon vorab in meinem Podcast gesagt, es ist auch die Witwe, die dann zu mir sagt, und ich saß in der Kirche, es war die Trauerfeier gewesen und mir kamen keine Tränen und ich habe gedacht, was denken jetzt die Leute von mir? Bin ich gar nicht so traurig und müsste ich jetzt eigentlich mehr weinen und halte ich mir jetzt vielleicht ein Taschentuch vors Gesicht? Auch so, und ich denke einfach, wenn wir uns mit dem Thema Trauer mehr beschäftigen und einfach wissen, Trauer kann mal mehr und mal weniger da sein, ja, weil Trauer kommt ja immer dann, wenn sie notwendig ist. Und es gibt auch in Verlustzeiten Momente, da ist sie nicht notwendig, weil es mir gerade gut geht. Wenn wir beide uns auf einen Kaffee treffen und wir reden vielleicht auch über was Berufliches und im Hintergrund gibt es bei mir aber auch Trauer, dann muss ich nicht zwischendurch immer wieder mit Tränen abwischen oder aufschluchzen, sondern dann bin ich gerade im anderen Thema drin. Und dann darf auch keiner kommen und sagen, ach guck mal, gestern hat sie noch geweint, ne? Die tut bestimmt so, als wäre sie traurig und heute sitzt da mit dem Benni und hat Spaß. Mhm. Sondern, dass es auch verschiedene Stimmungen gibt und dass sie auch sein dürfen und dass wir nicht anderen so eine Rolle zuweisen, dass wir vielleicht auch lernen, ein bisschen gnädiger mit uns zu sein und auch nicht immer anderen Ansprüchen, wo wir doch auch oft wissen, dass sie gar nicht mal so richtig sind, und den Nichtrichtigen zu entsprechen. Also, dass wir uns einfach auch öfter mal sagen, ich bin jetzt einfach so, wie ich bin. Und ein anderes Mal auch wirklich sagen, okay, ne, und ich bin jetzt gerade so, dass ich nicht jedem meine Geschichte erzählen will, nicht jedem meine Traurigkeit zeigen will, aber das bin ich auch. Und nicht, weil ich was vorspiele, sondern weil mir gerade danach so ist.
Total wichtig. Und ich musste gerade auch noch mal daran denken, auch als du gesagt hast, wie komplex das ja eigentlich doch ist und wie vielschichtig, dass da ja auch noch ein anderes Thema von gesellschaftlichem Druck dazukommt, eben auch im Arbeitskontext, wenn ich meine Maske trage, dass ich vielleicht Angst habe vor Sanktionen, dass wenn ich mal nicht so funktioniere im Arbeitsumfeld, weil ich traurig bin, weil ich meinen Partner oder meine Partnerin verloren habe oder ein Kind verloren habe, dass ich vielleicht auch Angst habe, dass wenn ich jetzt nicht funktioniere, nicht die Leistung erbringe, die von mir erwartet wird, dass ich dadurch vielleicht auch meinen Job verliere. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir da so in der Öffentlichkeit auch öfter drüber reden, dass das total wichtig ist, dann in solchen Momenten trotzdem zu lernen, die Maske mal abzunehmen und wir als Team oder als Gesellschaft das dann auch einfach auffangen. Mhm.
Ja, mit dem Job. Ich habe heute Morgen noch bei einer Lehrerfortbildung in der Schulklasse oder in der Schule ist eine Lehrerin gestorben. Da habe ich noch darüber gesprochen, dass oft ja auch erwartet wird, dass Lehrer nicht weinen sollen oder Ärzte, Ärztinnen nicht weinen sollen, weil das unprofessionell ist. Und da geht es ja auch schon wieder los mit dieser Maske. Und wo ich denke, aber es ist doch so menschlich. Und solange der Lehrer, die Lehrerin, die Ärztinnen ihren Job gut machen, können auch Gefühle mit im Spiel sein und im Spiel sein.
Stimmt, ja.
Sind hier einfach auch Gefühle da und dass das auch einfach sein darf, genau. Und dass ich da nicht irgendwie mit dem Kittel, mit der Uniform gleichzeitig die Maske eben so aufsetze, sondern es ist doch viel wichtiger, dass ich eine gesunde Distanz habe und eine gesunde Nähe habe und es dann gar nicht mehr so nötig habe, mir die Maske aufzusetzen.
Ja, total. Ich finde das irgendwie so wertvoll gerade. Also das sagst du ja auch immer, wir sprechen ja vorher nicht ab, was genau wir uns erzählen und worüber wir reden. Wir legen das Thema fest und gucken, was bewegt uns gerade. Aber finde das so spannend, was in diesem Thema von Karneval und Maske tragen, wie viel da irgendwie doch tatsächlich drinsteckt. Und musste jetzt auch noch mal gerade an die Schminke denken. Und wie schön eigentlich, wenn man sich eingesteht und zugesteht, dass man Schminke benutzt und benutzen darf auch, aber man vielleicht auf so eine komplette Plastikmaske vielleicht einfach verzichtet, dass es irgendwie... Mhm.
Weil bei der Schminke, selbst wenn die dick aufgetragen ist, da sieht man aber die Mimik, mhm, ja, und man sieht ein Lächeln und man sieht ein Stirnrunzeln, mhm, oder man sieht die Tränen in den Augen. Bei der komplett Plastikmaske, sag ich mal, bis wenn da noch eine Brille drauf ist, da erkennt man das nicht mehr, dass das einfach nochmal einen Unterschied ausmachen kann. Und gleichzeitig gibt es ja einfach so die Menschen, die so richtig gerne Karneval feiern. Also meine ältere Schwester, die hat sich da wirklich richtig toll drauf vorbereitet. Die Hille, die hat Kostüme genäht für ihre Kinder, für sich. Und mich hat das auch schon mitgefreut. Also ich habe mich mit der einmal hingestellt bei so einem Straßenzug und dann nicht mehr. Aber ich habe mich schon immer gefreut. Ich habe mir Bilder angeguckt oder die Kostüme angeguckt. Und unsere Kinder, die haben von ihr auch Kostüme genäht bekommen. Und die haben dann, Matthias hat so ein Zirkusdirektor-Kostüm gehabt zum Beispiel. Mhm. Oder Marius hat ein Hasenkostüm gehabt, damals im Kindergarten. Und Tigerkostüme, all solche Sachen, wirklich toll. Und die haben das aber auch über die Zeit von Karneval hinweg getragen. Das fand ich irgendwie auch nochmal ganz schön. Genau, dass es nicht nur Karneval war, sondern dass denen das einfach so Spaß gemacht hat, auch in so eine Rolle reinzugehen und wieder rauszugehen oder sich einfach schön finden da drin. So, und das gar nicht zu nutzen als Maskerade, sondern für ein Spiel. Und über oder durch Karneval habe ich ja auch damals die Lieder von Casala kennengelernt. Und das sind zum Beispiel auch so Lieder, da liebe ich so viele von. Und da steckt so viel Spannendes drin, auch vieles, was wir für die Trauerarbeit ja hier nutzen.
Alle Gläser Hu, ne?
Ja, total, total, genau. Und auch diese fröhlichen Sachen, natürlich können wir die für die Trauerarbeit eben nutzen. Und da mag ich auch diese Verkleidung dabei in den Musikvideos und... Deswegen wäre meine Frage, die ich heute an dich stelle.
Ich habe da mal eine Frage. Heute von Mechthild an Benny.
Das wäre jetzt die gar nicht so, welche Maske trägst du, damit dich keiner erkennt, sondern was war dein schönstes oder liebstes Kostüm, was du in deinem Leben zu Karneval getragen hast?
Oh, da gibt es so viele. Ich glaube, ich war mal Nonne, ich war mal Flugbegleiterin mit einem kurzen Röckchen und ich war mal Rapunzel mit einem ganz langen Kleid. Und ich glaube, dass mir der Karneval und diese Verkleidung, die man jetzt sagen würde, eher Frauenkostüme wären, in Anführungszeichen, geholfen haben, so ein bisschen mehr ich selbst zu sein. Also ich trage in der Regel selten ja Kleider. Manchmal mache ich das ja tatsächlich auf Events oder so hohe Schuhe. Und ich habe mir das selber früher nie eingestanden oder zugestanden. Zwar immer gesagt, jeder und jede darf tragen, was er oder sie möchte, aber habe selber immer gedacht, nee, das darf ich nicht. Ich bin ein Mann, ich darf keine Kleider tragen oder keine hohen Schuhe. Und ich glaube, so diese Karnevalskostüme haben mir irgendwie geholfen, das zu tun, so das einfach mal zu machen. Und ich bin total gerne Mann und mag alles mag alles an mir, aber finde es toll, trotzdem auch mal quasi an Karneval so eine andere Seite ja zu zeigen, kennenzulernen. Und das mache ich jetzt inzwischen ja nicht mehr nur an Karneval, sondern eben wie gesagt, auch wenn ich irgendwo auf Veranstaltungen oder Feiern bin. Und ja, deswegen sind es, glaube ich, so diese Kostüme, Rapunzel und die Flugbegleiterin.
Ja, spannend. Als du das gerade erklärt hast, habe ich auch gedacht, ja, vielleicht ist Karneval auch sowas, wo man was, ja, ganz sicher, werden alle Karnevalsfans sagen oder viele Karnevalsfans sagen, da kann ich vielleicht auch tatsächlich der oder die sein, die ich bin. Mhm. Wir haben gerade ganz viel von dem Gegenteil geredet und jetzt, wo du das sagst, da kann ich das sein und dann kann ich das auch Schritt für Schritt einüben. So hörte sich das gerade bei dir an. Mhm. So, ich habe das gemacht und habe mich wohlgefühlt und andere fanden das irgendwie vielleicht auch cool und ja, dass ich dadurch auch Schritt für Schritt größer werde in solchen Sachen. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, dass ich mich jetzt als Mann verkleide. Das habe ich gar nicht, aber ich durfte ja von Kind an Hosen anziehen, während meine Brüder nicht von Kind an Kleider anziehen durften. Und ich weiß noch, wie einer meiner Söhne auch zur Karnevalzeit, weil meine Schwester für meine Nichte ein Prinzessinnenkleid genäht hat oder ein Königinnenkleid. Das war nicht nur Prinzessin, das war schon echt ein Prachtkleid. Und dass einer meiner Söhne das angezogen hat. Und wir sind dann im Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim, sind wir dann noch einkaufen gegangen und er wollte das nicht ausziehen. Und dann ist er mit dem Kleid mitgekommen. Und das Interessante war, es hat kaum jemand gemerkt. Nicht, weil die Leute so eilig waren, sondern es fiel gar nicht so großartig auf. Und ich mag es, Hosen zu tragen und Kleider zu tragen. Und das ist ja schon so eine Beschneidung einfach, wenn man das Jungs und Männern einfach abspricht, dass die sich nicht so schminken sollen. Ne? Mhm. Also da ändert sich ja gerade tatsächlich ganz viel. Auch mit Nagellack. Alex, ein Lehrer, der jetzt die Trauerbegleiterausbildung hier gemacht hat, der Nagellack drauf hatte. Mhm. Und dann sagen die Erstklässler zu ihm, aber sie haben ja Nagellack drauf. Das macht doch ein Mann nicht. Und er sagt, ja doch, ich bin doch ein Mann und ich habe das doch drauf. Und dann sagen die Kinder, ach ja, stimmt. Und dann war ein anderes Thema da.
Schön, ja, das bekommt nochmal so eine andere Selbstverständlichkeit. Ne? Und das ist wirklich schön, dass sich das verändert und dass die Menschen vielleicht gar nicht mehr die Maskerade und den Karneval brauchen, sondern wirklich darauf hören und fühlen, was tut mir gut, wer möchte ich sein, wie möchte ich rumlaufen, ne? Wie möchte ich mich kleiden. Total schön irgendwie, ja.
Ja, es geht jetzt in die Fastenzeit rein.
Stimmt, ja.
Genau. Bestimmt auch nochmal ein Thema. Aber Trauernde, die verzichten ja schon automatisch oft auf Sachen, weil es das Leben einfach für sie manchmal so mitbringt. Oder sie sagen, ich verzichte gar nicht mehr drauf. Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal, wenn wir zusammenkommen und austauschen.
Ja, ich freue mich auch und ich möchte gern, weil du vorhin Casala und die Karnevalsmusik angesprochen hast, mit einem mit einer Textzeile von Alle Gläser Hu enden, wo sie singen, auf die Liebe und das Leben, auf die Freiheit kommen wir trinken mit denen, die im Himmel sind. Ja, das finde ich einfach auch ganz schön und eine Liedzeile, die mich immer sehr berührt und damit wollte ich einfach heute Tschüss sagen.
Danke, und ich gehe mit der Melodie im Ohr. Tschüss, tschüss, macht's gut.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.